Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute um mörderische Träume geht, mörderische Albträume geht und wir uns der Frage stellen, ob man wirklich schreiend aufwachen kann im Schlafen. Und das kann ich einfach nicht alleine besprechen. Deshalb habe ich ihn hier, der Thilo kommt vorbei. Hallo Thilo.
Hallo, ich kann leider kein so schönes Kreischen nachmachen wie die vielen Frauen in diesem Film. Aber ja, Nightmare, darum soll es heute gehen, der in Deutschen tatsächlich Nightmare mörderische Träume hieß und nicht Nightmare on Elm Street, wie im Original. Da fangen die kleinen Easter Eggs erst jetzt schon an.
Ja, total. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass der ja wirklich diesen Titel hat, Nightmare mörderische Träume. Weißt du, ach, das Jahr 1984 hat der gute Wes Craven als Regisseur und Drehbuchautor diesen Kult-Slasher erschaffen, mit dem er halt auch mit machen wir uns nichts vor, Fred Krueger, wie er hier noch genannt wird, halt eine der ikonischsten Slasher- und Horrorfiguren aller Zeiten geschaffen hat. Und genau. Um das mal vorwegzunehmen, wie bist du so? Bist du bei Slasher? Wir haben ja schon über Screen geredet, du bist da ja auch so in Game, aber wie ist so Freddy in deiner Wertigkeit, so der Killer untereinander?
Das ist ganz, ganz schwierig. Also bei mir ist er vielleicht ein Tick unter Michael Myers.
Echt?
Aber das hängt tatsächlich damit zusammen, dass sie die Figur des Freddy Krueger halt so der Lächerlichkeit preisgegeben haben über die späteren Filme. Und dann halt diese ständigen Brüche. Dann gab es ja dieses schreckliche Remake 2010 mit Jack Earl Haley.
Alter.
Und wie gesagt, ich finde dieses Original, also die Rolle, die hier quasi von Robert Englund verkörpert wurde oder auch geschaffen wurde, denn man kann ja heutzutage in Horrorkreisen eigentlich kaum noch unterscheiden, zwischen diesem charismatischen, sehr, sehr sympathischen Schauspieler und dieser Rolle, die quasi seine erfolgreichste dann auch bleiben sollte. Mhm. Das ist schon ein hervorragender Film. Und ich finde es unter anderem auch deswegen super spannend, so am Anfang noch mal kurz zu erwähnen, dass in dem ganzen Film der Name Elm Street von niemandem benutzt wird.
Ja, es wird auch nicht Springwood gesagt. Springwood ist tatsächlich erst ab dem zweiten Film ein Thema. Genau. Hier ist es noch sehr offensichtlich Kalifornien, Los Angeles.
Also offensichtlich, aber es wird auch nicht genau gesagt, ausformuliert. Ja. Genau. Und das ist auch so ein bisschen das Problem an der Sache, das meinte ich gerade, von Freddy Krueger. Deswegen ist er auch schwierig zu greifen, weil man dann halt im Laufe der Filme immer versucht hat, ihm eine Backstory zu geben. Also man erklärt dann irgendwann im dritten Teil, glaube ich, die Geschichte um die Schwangerschaft seiner Mutter, die
der
von
Bastard
irgendwelchen Geisteskranken
von
vergewaltigt wurde.
Bastard,
ne? Ja. Genau. So von 100 Serienkillern und Mördern irgendwie. Aber ja, das ist halt schon ein bisschen sehr zurechtgeschraubt. Aber jeder, der wie ich aus dem Star Wars-Universum kommt und das auch kennt, der weiß genau, die Geschichte wird immer fortlaufend weitergeschrieben.
Ja, das ist wohl warm. Das hast du aber schön ausgedrückt heute. Sagt man doch Redcon dazu oder so, oder? Ne? Also es ist nicht mal mein Original Fred Krueger. Ja,
oder
es
Requel.
Ja, genau. Es ist auf jeden Fall wirklich ja so, dass sowas der Springwood-Schlitzer und so, das war ja später auch so sein Name, oder der Springwood-Killer, das haben wir hier halt noch nicht. Und wir haben ja auch einen Fred Krueger, er wird aber Freddy schon genannt in dem Film, muss man schon sagen. Also, ne, also die Verniedlichung des Vornamens ist schon da. Er ist noch der düstere, dunkle, sehr wortkarge Killer, der noch nicht das ist, wie ich, also ich, für mich ist Freddy mein Lieblingskiller, ist so, also ich habe ihn in der Wertung noch vor Jason, also er ist wirklich immer schon mein Fave gewesen, halt weil er so was anderes war, weißt du, und ich muss sagen, da bin ich vielleicht so ein bisschen der andere von uns beiden, ich mag den MTV Freddy, ich mag den Typen, der willkommen zur besten Sendezeit Schlampe und so, weißt du, ich mag diesen Freddy, so ab dem, ich habe das jetzt auch beim Gucken des Films gemerkt, ich habe eher so die Filme ab Teil 3 aufwärts präsent und so im Kopf halt, ne, und den Freddy, der immer noch einen blöden Spruch macht und der in die Metaebene durchtrifft und halt, hier ist das ja noch nicht ganz, also nicht bei weitem noch nicht so. Dieser Film ist düster, ist brutal und er ist halt im Gegensatz Gegensatz zu anderen Slashern aus dieser Zeit, wir haben Halloween oder Freitag der 13., haben wir nicht einfach einen Verrückten oder einen wahnsinnigen Messer, ne? Sondern wir haben ja einen Killer, der dich in den Träumen tötet. Ja? Obwohl?
Genau, obwohl er ursprünglich auch eigentlich als Konkurrenz zu Michael Myers und Jason Voorhees ja auch konzipiert wurde. Also das war, das war halt die Idee, in der Richtung auch zu etablieren. Und deswegen ist er halt auch ähnlich wie diese beiden ein sehr wortkarger Killer in der ersten Inkarnation, in diesem ersten Film, über den wir heute reden. Was ich spannend finde, weißt du, wo der Name eigentlich herkommt?
Ich glaube, das ist irgendjemand, der Wes Craven mal geärgert hat.
Genau, das ist ein Mitschüler, der ihn immer auf dem Schulhof häufiger mal verprügelt hat. So. Und der hieß hieß Fred und deswegen hat er den Namen da übernommen. Und der Nachname, der kommt von einem seiner ersten Filme, nämlich das letzte Haus auf der linken Seite. Das war so ein ganz trashiger, aber ultra brutaler Film, der auch, ich glaube, nur für $90,000 oder sowas 72 produziert wurde. Und der hat ihn sozusagen das erste Mal auf die Landkarte der Horrorwelt katapultiert. Und zu seinem Leidwesen hat es ihn eigentlich seine ganze Karriere immer verfolgt. Und er wollte ja eigentlich nie in die Horrorwelt hinein und hat deswegen im Nachklapp nach diesem ersten Achtungserfolg versucht, andere Filme zu machen und andere Skripts zu verkaufen. Es wollte aber keiner. Und daraufhin kam dann einer seiner Fans oder auch Freunde, der Sean Cunningham, ne, der ja dann auch Jason Voorhees aus der Taufe heben sollte, der kam dann irgendwann zu ihm und hat ihn mit Bob Shay, also dem Produzenten von den Nightmare-Filmen, bekannt gemacht und meinte, ja, hast du nicht vielleicht doch mal Bock, nochmal was mit Horror zu machen? Und dann schrieb er also innerhalb von relativ kurzer Zeit, glaube ich, dieses Skript. Mhm. Und der Rest ist Geschichte.
Er hat auf jeden Fall New Line Cinema die 80er Jahre damit finanziert. Also die haben 1,1 Millionen Dollar Budget gehabt, also sehr, sehr wenig gewesen, auch für die damalige Zeit wenig gewesen. Und die haben 57 Millionen eingespielt, also wenn man sich die Range ansieht, 1 Million zu 57 Millionen.
Alter. Genau, vor allen Dingen 84, ne? Also das ist noch ein anderer Wert, da hat der Dollar noch einen ganz anderen Stellenwert gehabt. Und
da war noch
spannend ist natürlich auch, dass man dann so scherzhaft New Lines hat man dann später nur noch als The House That Freddy Built.
Genau, aber die haben ja die Figur auch wirklich nicht lange nicht sterben lassen und haben ja jedes Jahr einen Nightmare on Elm Street Film gebracht, weil die halt einfach damit Geld verdient haben. Irgendwann nicht mehr in diesen Maßen, aber wenn du auch dann irgendwann nur noch die Range hast, weiß ich nicht, 1 zu 23 oder so, ist das immer noch viel. Es ist immer noch sehr viel Geld. Ne, wir reden ja jetzt hier aktuell bei Filmen
mit
130 Millionen, die dann 260 einspielen, um gerade so über den Break-Even-Point zu kommen. Also das ist schon krass. Und ich meine,
vor allem die Vermarktung war ja auch ganz extrem. Ne?
Ja,
also, du konntest ja Brotdosen mit Freddy-Gesicht drauf kaufen. Also eigentlich eine Zielgruppe, die Filme ja gar nicht anspricht. Aber man tat auch durch diese Fernsehserie, die du vorhin kurz erwähnt hast, in den 80ern, hat man das natürlich dann eben auch versucht, so den Appeal noch viel, viel breiter auch zu zeichnen für alle Bevölkerungsgruppen und Schichten. Und das hat sehr, sehr viel Geld abgeworfen. Geld, von dem Wes Craven leider nie besonders viel gesehen hat.
Ja, er kam ja dann nochmal zum Teil 3 wieder, wo er, ich glaube, am Drehbuch beteiligt war und produziert hat. Teil 7, wo er dann wieder Regie geführt hat und geschrieben hat, meine ich. Und dann ist irgendwann ja Wes Craven, klar, dann kam Scream und danach war er ja bis zu seinem Ende im Prinzip so ein bisschen verdammt zu sagen, Wes Craven präsentiert. Das war ja dann irgendwann so ein Trademark auf Filmen drauf. Ah, es ist der neue Wes Craven. Der hat aber dann nur produziert oder Drehbuch geschrieben oder, also nicht Regie geführt, der stand aber drüber hier. Wishmaster, ich sag's nur, Wishmaster. Ne? Aber die Freddy-Filme waren immer Faves, weil ich sie für fantasievoll und aufwendig empfunden habe und halt diesen Fable für Freddy habe. Und sie sind alle in die Kinos gekommen. Also im Gegensatz zu den anderen Horrorreihen, die irgendwann nur noch ins Heimkino abgedriftet sind und nicht mehr Kinoauswertung bekommen haben, sind alle 7 Filme bis 94 in die Kinos gekommen. Und natürlich auch nochmal knapp 10 Jahre später mein All-Time-Fave Freddy vs. Jason, mein total feuchter Fantraum halt, diese beiden ganz großen Ikonen zusammenkämpfen zu sehen, und ich bin ein großer Fan von dem Film und so, und wenn man sich da auch ansieht, was der auch eingespielt hat, finde ich das immer noch unglaublich, dass die sich nie auf den zweiten Teil haben einigen können und so, und gut, jetzt ist auch zu spät, ich glaube Robert Englund ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, weit über 70, 80 so in dem Dreh.
Der wird am 6.6., also gar nicht so weit weg von heute, 77. Hm.
Also, ja, das finde ich auch schon spektakulär halt, ne? Und das war halt nicht bei all diesen Filmreihen so. Da sind viele irgendwann nur noch ins Heimkino abgedriftet oder haben VHS-Auswertungen bekommen und die.
Ja, also Straight-to-Video ist übrig gewesen, auch schon zu den Zeiten. Ich glaube, hier die Jason-Filmreihe, die hat es, glaube ich, am allerkrassesten erwischt in der Hinsicht.
Ja, und natürlich sind da Inkonsistenten, also Ungereimtheiten in der Reihe da. Man hat die Figuren geändert, wie du schon gesagt hast, den Backstory geändert. Man hat dann irgendwann das mit seiner Mutter, ne, mit den Wahnsinnigen. Sie war dann irgendwie eine Nonne irgendwie und hat dann die, ne, das, natürlich hat man das dann versucht, immer weiter abzuändern und noch mehr Backstory reinzubringen. Und du kommst ja aus dem Franchise, Thilo, wo man es ja gewohnt ist, dass irgendein böser Verwandter im Zweifelsfall, vielleicht war er auch mal eine, vielleicht ist er auch eine Peppe. Eigentlich. Freddy Palpatine, weiß man's. Thilo, würde sich wundern. Also,
ja, wäre lustig. Wäre ein lustiger so. Reigen. Ja.
Heute wäre es so halt und so. Ne? Nein, aber ich fand einfach auch so dieses Outfit von ihm geil. Weißt du, dieser Hut halt, dieser Pullover mit dieser Rot-Schwarze mit diesen Ringelchen. Dann halt auch, weißt du, jeder Killer hat ein Messer. Er hat irgendwie vier Messerklingen. Weißt du, also er hat einfach einen Handschuh, wo vier Klingen dran sind. Was auch in dem Film thematisiert wird. Ja, es war nicht ein Messer, es waren vier. Die gleichzeitig eingesetzt wurden. Das war also nochmal vier zu dem üblichen halt, ne? Und das ist, ich bin da einfach ein großer Fan von diesem Gesamtpaket von Freddy Krueger. Hier ist er auch noch, obwohl natürlich dieser Hintergrund, dass er ist ein Kindermörder. Das wird ja hier ganz klar auch gesagt und so. Angedacht war es noch ein bisschen schlimmer ursprünglich. Das hat man aber abgeschwächt halt und so. Aber gut, Kindermörder, als wenn das nicht schlimm genug wäre halt, ne?
Aber ja, das haben sie dann im Remake halt aufgegriffen. Da haben sie es dann geändert. Da haben sie ihn dann sozusagen direkt als auch als Vergewaltiger dargestellt. Und das ist ja auch so eine Sache, die hier Wes Craven auch inspiriert hat zu der Rolle. Mhm. Weil er wohl erzählt hat, dass er mit 10 Jahren mal von einem übel dreinblickenden Mann mit einem Hut verfolgt wurde des Nächtens. Und das war dann wohl der Grund, weswegen er da ein kleines Trauma davon getragen hat und hat dieser Figur des Fred Krueger dann eben auch den Hut verpasst, den er jetzt trägt.
Ja, das ist echt krass. Und auch so dieses, was da rum passiert, also dass er die Leute in den Schlaf zieht und in den sie dann halt tötet, also in der wehrlosesten Situation, in der man so ist, wenn man
wird, ja, die,
man
muss. Das kann vor allem jeder nachvollziehen. Ne? Ja. Das kann ja jeder nachvollziehen. Und die Farben, also der Pullover von Freddy, der hat ja Farben und die sind ganz bewusst mit Rot und Grün gewählt, weil das nämlich sozusagen die krassesten Kontraste sind, die menschliche Retina ertragen kann.
Stimmt, und die sollen auch Aggression auslösen oder irgendwie sowas, oder?
ja, irgendwie sowas. Aber es war ursprünglich, hätten sie wohl gelb und rot sein sollen, das war der ursprüngliche Plan. Genau, aber Wes Craven hat dann halt ist ja studierter Psychologe, und von daher ist diese Idee natürlich auch Wahnsinn. Also es ist echt so eine Jahrhundertidee, finde ich, diese Traumthematiken hier reinzunehmen in diesen Film, weil jede Gesellschaft auf der ganzen Welt quasi in irgendeiner Form, Art und Weise den Träumen eine ganz besondere Bedeutung immer zumisst. Und jeder weiß, wie verletzlich man ist in den Träumen, du hast es gerade schon erwähnt. Und das ist natürlich der beste Ansatzpunkt, um da so psychologischen Horror aufzubauen. Und wenn du den natürlich dann noch so dermaßen überhöhst, wie er das hier tut in manchen Szenen, dann hinterlässt das natürlich eine unglaubliche Schockwirkung.
Absolut, absolut. Es ist halt die verletzlichste Situation, in der du sein kannst. Also du musst schlafen, du kannst der Sache auch nicht ewig aus dem Weg gehen. Ne, es wird ja hier auch erzählt, es gibt dann hier dieses Wachaufmittel, was man so nimmt, so ein bisschen, oder hier, es werden so Kaffeemaschinen werden unter Betten hervorgeholt und so. Es wird auch eine Textstelle rezitiert aus dem Guinness-Buch der Rekorde, dass der Rekord beim Wachbleiben bei 11 Tagen liegt und so. Aber egal, wie du es drehst und wendest, irgendwann schläfst du ein. Und das dauert nicht so. Also anderen Killern, wie jetzt Jason oder Michael Myers, da könntest du einfach durch räumliche Entfernung irgendwann entkommen. Die sind auch langsam. Weißt du, so ein Michael Myers, da fliegst du irgendwo auf den Berg oder so. Mit dem langsamen Gang kommt ja keine Anhöhe hoch und so, weißt du? Und oder gehst auf eine Insel oder so, weißt du? Aber hier, weißt du, aber der holt dich bei dir, egal wo du bist, egal, einfach ab, tötet dich und du stirbst dann, wenn du in seinen Träumen stirbst, ja auch in der Realität und trotzdem, bis das passiert, halten dich alle anderen für verrückt, weil gerade wir haben ja hier in diesem Kampf dieses Evil Peter Pan Ding hier, dass die Eltern die Kinder ja so ein bisschen latent für verrückt halten, beziehungsweise die Jugendlichen, Nancy und hier, ich glaube die Figuren sollen ja so um die 15, 16 etwa sein.
In dem Film Tina. Die Schauspieler waren aber halt schon Mitte 20 so.
Ja, also sehen sie auch aus. Es ist Beverly Hills 90210 Casting.
Ja, und es war die erste Rolle von Johnny Depp, ne? Also,
ja, das ist
aufgrund des Eingreifens von Wes Cravens Tochter ist er quasi ausgewählt worden, weil sie meinte, der sieht irgendwie heiß aus. Und seither könnte man jetzt kolportieren, das ist der einzige Grund, weswegen er eine Karriere gehabt hat.
Ja, aber gut, Johnny Depp hätte sich ja jetzt auch leichter haben können, glaube ich, in seiner Karriere. Der hat sich nicht immer die leichten Stoffe ausgesucht, muss man schon sagen halt. Ne? Und ich meine, immer wenn ich habe letztens Dark Shadows von ihm und Tim Burton gesehen und wieder mal gedacht, also wenn die zusammen sind, sind die schon so eine Einheit. Weißt du, also das funktioniert eigentlich ganz gut, also zumindest so dieser Ansatz, den die haben. Ja, es ist der erste Film von Johnny Depp, der hier Glenn spielt, den Freund von Nancy, die von Heather Langenkamp gespielt wird, das ist im Prinzip die Hauptdarstellerin. Heather Langenkamp hat hiernach eigentlich überhaupt keine nennenswerte Karriere mehr gehabt. Sie wirkt auf mich so ein bisschen, am Anfang des Films, als ich den jetzt wieder gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, eigentlich ist er ja ganz schmuck. Dann aber fängt sie an, mich so unheimlich zu langweilen, wie mich Lynn Tanner nach einer Weile bei Alf langweilt. Also Lynn Tanner findet man in einem gewissen Alter ganz süß, bis man dann Kelly Bundy entdeckt. Weißt du, so in den 80ern. Tilo, es war doch so, oder?
Ja, ne? Also ich muss auch sagen, sie ist nicht nur langweilig, sondern ich habe das Glück gehabt, glaube ich, dass ich den Film das erste Mal auf RTL sehen konnte. Damals noch in einer fürchterlich verstümmelten Version, da können wir auch nochmal drüber sprechen, aber da hat man eigentlich gar nichts mehr gesehen von dem ganzen Horror, aber man hat sie zumindest synchronisiert und ich muss ganz ehrlich sagen, was sie hier an Schauspiel abliefert, da habe ich heute im Rewatch nochmal vorhin wirklich die Hände innerlich über den Kopf zusammengeschlagen, weil das ist streckenweise so trashig, wo man dann irgendwie denkt, okay, also der dritte Deputy, der da hinten in der achten Reihe steht, selbst der hat mehr schauspielerisches Charisma als du.
Ja, es ist wirklich so. Also sie hat keine nennenswerte Karriere mehr gehabt, außer dass sie dann noch auch im dritten Teil nochmal, immer wenn Wes kam sie nochmal zurück, ne? Im dritten Teil und dann im siebten Teil, da war sie die Hauptdarstellerin wieder, ne? Das war ja, der siebte Film ist ja, ich finde den auch ganz gut, wir haben beim Scream-Film ein bisschen drüber geredet, der ist so sehr, sehr Meta und so. Da habe ich auch gelernt, dass sie wirklich auch im wirklichen Leben mit einem Special Effects Typen verheiratet ist und die eine Special Effects Firma haben. Und ich glaube, kann das die Star Trek-Anspielung sein, die du mir im Vorfeld kredenzt hast? Du hast gesagt, es gibt eine Star Trek.
Es nicht, sondern es sind die Desilu-Studios.
Ach, verdammt, die Desilu-Studios, die damals TOS produziert haben halt.
Richtig, ne? genau.
Stimmt.
Und dort haben sie Teile dieses Films gedreht.
Das ist geil, das ist wirklich geil. Ich habe da nämlich nach dieser Verbindung gesucht, weil du erwähnt hattest, Star Trek wäre eine Referenz da und ich habe eine gefunden, nämlich dass Heather Langenkamp tatsächlich in Star Trek Into Darkness ein Alien kurz gespielt hat, weil sie einfach geschminkt wurde. Hast du das gesehen? Toto. Sie war Toto das müsst ihr mal googeln, Star Trek Into Darkness Toto. Sie hat mit ihrem Mann zusammen eine Special Effects Firma, die macht Make-ups, Practical Effects, was übrigens auch in diesem Film einfach wunderbar sind, die Practical Effects. Und da hat sie unter anderem für Masken für Star Trek Into Darkness gearbeitet und da hat sie offensichtlich selbst kurz eine getragen und hat als irgendein Offizier an Bord der Enterprise halt, sie stand da halt mit der Maske rum. Halt, ne? Und das war Heather Langenkamp. Und ich dachte, das wäre die Verbindung gewesen. Aber ich habe sehr gelacht, als ich dieses Bild gesehen habe von.
Das stimmt, ja.
Das ist total großartig. Auf jeden Fall, sie ist die Hauptdarstellerin halt. Ne? Dann haben wir noch die Viererbande, das sind die beiden anderen Darsteller. Da haben wir noch Tina und Rod. Auch beides Darsteller, also beides Figuren, die von sehr unbekannten Schauspielern gespielt werden. Die haben alle so ein bisschen was gemacht, aber ehrlich gesagt, alles nicht mehr Bemerkenswertes halt, ne?
Also Tina tourt, glaube ich, noch über diverse Conventions, genauso wie Robert Englund und Heather Langenkamp, aber ich weiß gar nicht, ob der andere Typ noch am Leben ist, aber
doch ist er.
Der ist, glaube ich, auch ziemlich in der Versenkung verschwunden.
Der sieht aber auch noch überraschend, also der ist für 60 noch ganz gut gealtert.
Okay.
Gut. Aber die Tina da, also Tina finde ich hot, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Tina hat auch, obwohl sie ja am Anfang stirbt, sie ist ja das erste Opfer im Prinzip von Freddy, hat sie viel mehr Impact auf mich als Nancy.
Ja, sie spielt einfach besser. Das ist das Problem. Du siehst es in der Szene, wo die beiden zu Hause sind, ne, und sich unterhalten, auf der Couch sitzen, ne, und Heather Langenkamp macht irgendwie so dieses ganz ikonische Kreischen, indem sie mit ihren Fingern quasi die Freddy-Kralle nachahmt. Und da siehst du einfach, das ist irgendwie, ja, das ist improvisiert in dieser einen Situation, aber es ist kein gutes Schauspiel, was sie da liefert. Und bei ihr, da fühlt man richtig mit. Also jeder der Momente, in dem, wo sie da von Freddy quasi, oder wo Freddy mit ihr den Boden aufwischt, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Alter, wie krass die Szene, oder?
Der tut weh.
Ja. Da habe ich mich wieder erinnert, der Film fängt ja auch an mit Nancy, die da mit Tina, die dann im Dunkeln durch diese Hallen da läuft, und dann sehen wir auch den Keller von Freddy, und dieses, das ist alles sehr clever, weißt du, dieser Heizungskeller, da, was einfach auch noch so ein Sinnbild ist für damals, da hat er seine Opfer früher gequält und getötet, und er wurde auch verbrannt, das erfahren wir hier ja schon in dem Film, und da wurden auch seine Sachen, werden noch immer in so bei den wachhabenden, wütenden Elternmob, die sich dann, die ihn hingerichtet haben, was uns nebenbei so erzählt wird. Da macht der Film so ein bisschen Tell-Don't-Show. Er zeigt das nicht, sondern er lässt es die Mutter erzählen, so zwischen zwei Drinks halt, ne? Und dann sagt sie auch, hier in dem Keller, da haben wir übrigens auch noch die Krallenhand, ne, die er hatte. Der war so ein Kindermörder, und wir haben uns den vorgenommen. Der ist nämlich freigelassen worden, weil, ich zitiere, der Staatsanwaltschaft auf der falschen Seite beim Haftbefehl unterschrieben hat.
Genau.
Aber ein bisschen lachen, deshalb ist er freigekommen. Weißt du, was war denn, was stand denn auf der anderen Seite? Zeuge. Oder irgendwie so.
Das ist so ein bisschen. Aber was für ein tolles Set, was für ein tolles Set ist das bitte? Ne? Also es ist ja wirklich wie der Heizungskeller aus der Hölle. Ne? Es ist alles in dieses orangene Licht getaucht, überall ist Feuchtigkeit, es glänzt alles, die Oberflächen. Es wirkt alles visuell wunderbar gestaltet, finde ich. Ich finde es auch geil, dass sie diesen das Bild am Anfang so verkleinern, dass der ganze Bildausschnitt nur so ein 16. ungefähr von der ganzen Leinwand einnimmt, in der Mitte zentriert, ne? Und man sieht halt nur, wie er an seinen Werkzeugen arbeitet und sich seinen Handschuh zusammen schweißt und dann hinten die Klingen einsetzt und so, bevor dann dieser ganze elaborierte Anfang losgeht mit dem Albtraum von Nancy. Das ist schon, von Tina, das ist schon richtig klasse gemacht, finde ich. Also es wirkt für so einen Low-Budget-Film auch mit dem Sounddesign und natürlich mit der tollen Musik und den Geräuschen, ne? Weil wir hören dann irgendwie diese Schafsschreie und die Babyschreie und so. Das ist schon toll.
Das ist wirklich, also der Sound, die Melodie, der Score, sowohl der Score, wenn Freddy kommt, wie auch wenn über ihn geredet wird oder es andeutet, dass er kommt. Er hat wie so ein eigenes weiße Hi-Sam, wenn so Traumsequenzen angedeutet werden, so dieses Ping, Ping, Ping. Weißt du, da gibt es, also was sie mit dem Score und dem Sound gemacht haben in diesem Film, das ist wirklich bemerkenswert halt. Und damit spielen sie halt mit genau diesen Elementen. Ein Element, was ja auch schon stilbildend für Freddy war ja, dass man die Traumwelten unter anderem darüber erkennt, dass da irgendwie die Kinder dieses Seilspringen machen. Mhm. Ne, dieses Seilspringen und dazu diesen Song. Heute würde man was rappen. Heute würde man irgendwas richtig rappen. Da gibt es noch dieses 1, 2, Freddy kommt vorbei, 3, 4, schließ ab deine Tür, 5, 6, nimm dein Kruzifix, 7, 8, schlaf nicht ein bei Nacht. Mhm. Das Kruzifix ist übrigens auch wichtig, weil die gute Nancy versucht sich ja damit zu retten mehrfach, ne? Da ist noch, da hat sich der Middle East katholische Glauben noch durchgesetzt, damals hier im guten Kalifornien. Sie hat ja das Kreuz an der Wand und mehrfach auch in der Hand, ne? Also auch so, wenn sie schläft und so halt, ne? Und ich glaube, dass dieses mit christlicher Symbolik dagegen vorzugehen, ist ja eigentlich, weißt du, wenn du in so einer Situation, so einem Killer in deinen Träumen ausgesetzt bist, dann glaube ich, da greifst du nach jedem Kreuz in deiner Nähe.
Das stimmt, ja.
Weißt du?
Wobei die Geschichte mit den Kruzifixen, sie findet ja auch, glaube ich, in dem finalen Kampf mit Freddy, als sie da hinabsteigt, findet sie, glaube ich, auch ein Kruzifix irgendwo. Wobei die Grundidee von dieser ganzen Geschichte, ne, dass man für sich selber in seinen Träumen einsteht und die Dinge selber in die Hand nimmt, das basiert ja, wie Johnny Depp das auch in einer der späteren Szenen dann erläutern wird, auf so einem balinesischen Ideal oder so einer Glaubensrichtung, die quasi dieses Element der, wie nennen sich das, luzide Träume nennt man dieses Konzept,
glaube
ich.
Genau, ja.
Also Klarträume, würde man das auf Deutsch setzen, dass man als Individuum in der Lage ist, in seinen Träumen das Ruder herumzureißen und den Traumvisionen etwas entgegenzustellen, indem man selber aktiv wird. Und darum dreht sich mehr oder weniger der ganze Film.
So eine sehr 80er Jahre so Nummer auch so ein bisschen. Und sehr amerikanischer Weg mit, ne? Du kannst es selber schaffen und so halt, ne? Ja, das ist ja so. Also, das ist ja auch dann fürs Finale wichtig mit, du kannst ihm quasi seine, wenn du ihm, wie bei S, weißt du, hast du keine Angst mehr vor ihm, ne? Dann kann er dir nichts tun. Habe ich letztens ja. in der Schlägerei versucht mit der guten alten Taktik, ne? Wenn ich keine
Aber ich finde immer noch, dass sie, ich finde immer noch, dass sie wesentlich progressiver und aktiver auch in die Handlung tatsächlich eingreift, als das Jamie Lee Curtis zum Beispiel in den Halloween Original macht.
Sie ist einfach ein Opfer. Sie ist hier kein Opfer mehr. Also das ist wirklich, das muss man wirklich sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben dieses Vierergespann, die irgendwie aber passen, zwei Jungs, zwei Mädchen und natürlich gibt es unterschiedlichen Koitus in verschiedenen Situationen halt. Also die sind schon irgendwie alle zusammen, sind aber irgendwie eine Freundschaftsklicke und so. Ist so das Typische. Ich muss auch sagen, ich fand die irgendwie auch gerade, wenn Johnny Depp schon sehr früh hart 80er Jahre geleckt aussieht, aber er hat schon die 21 Jump Street Frise. Ne, also stimmt. Ich wollte immer wenn ich ihn gesehen habe, wollte ich immer sagen, hu, 21 Jump Street, weißt du? Aber ich finde, das funktioniert schon. Die haben schon eine Chemie miteinander und als dann so die anderen halt alle irgendwie so, man relativ schnell jemand getötet wird. Ne? Wir haben ja als erstes Tina, da war dann mein Nancy und Tina-Gag schon wieder passé, weißt du, weil ich wollte die ganze Zeit so Bibi und Tina, Nancy und Tina, ja, genau. Das sind die beiden besten Freundinnen und so, ne? Und dann wird als erstes halt Tina getötet im Schlaf, die hat sich mit dem guten Glenn noch erkannt, ne? Nee, Glenn nicht, mit Rod. Dem Rebell Rod. Und danach wird sie halt im Schlaf getötet und ihr Kill ist der erste und da wird sie wirklich in einer Blutfontäne durch die Wand, an der Wand hoch an die Decke gezogen und es gibt, und das ist, haben sie ja gemacht, indem sie quasi das Zimmer nachgebaut haben, so als so eine Art, wie so eine Wäschetrommel, die so ausbalanciert war, dass ein Mitarbeiter alleine das Ding drehen konnte um die eigene Achse, so habe ich das verstanden.
Richtig, ja. Ja, aber also wahnsinnig gemacht. Nur dann haben sie den Kameramann mit der Kamera haben sie dann an die Wand getackert. Der musste dann da in so einem Sitz festgeschnallt werden und dann haben sie quasi das ganze Zimmer gedreht, während sich die Schauspieler oder? Und der andere Schauspieler, ne, der Rod, dem haben sie dann die Haare so gegelt, dass die sich nicht nach oben bewegen durften.
Ja.
Und er war natürlich auch festgeschnallt. Also das war wohl ein ziemlich krasser Dreh. Ja, für diese ganze Sequenz. Und dasselbe Zimmer haben sie dann später nochmal verwendet, für die Szene mit Johnny Depp.
Stimmt, da haben sie es auch. Und ich glaube, das Ding ist bei der Fliege auch nochmal gelandet. Da gibt es ja auch so eine Szene, die auch stimmt. So mit so einem, wo das Zimmer sich so dreht. Bei der Fliege habe ich übrigens alles übers Daten gelernt, weißt du? Man bittet die Frau erst in dein Loft, dann machst du erstmal mit dem Schloss die Tür zu und dann fängst du an mit dem Klavier, ihr was auf dem Klavier was vorzuspielen, während du sie einfach nur anstarrst. Das habe ich alles von die der Fliege
gelernt. Genau.
Hat nie funktioniert. Nee, aber das ist halt so krass, weißt du? Und dann wird natürlich Rod verdächtig, dass er sie umgebracht hat, was naheliegend ist, weil er ist dann halt abgehauen. Es ist eine riesen Blutfontäne, weißt du? Es ist wirklich, der Film war ja mehrfach indiziert, ne? Einmal in den 80ern, dann wurde er wieder freigegeben, dann nur gekürzt rausgekommen, dann wurde er wieder indiziert. Dann ist er jetzt seit, ich glaube 2003 ist er endgültig freigegeben, wurde nochmal neu geprüft und ist ab jetzt ab 16 uncut. Also die 91-Minuten-Fassung ist wirklich die Finale. Aber
genau, aber es gibt sehr viele Szenen, die rausgeflogen sind. Also und es war wohl auch ein ziemlicher Kampf, den Wes Craven am Anfang hatte mit der MPAA, also der Assoziation, die man bei uns als FSK bezeichnen würde, die dann sozusagen immer nach außen hin kommuniziert, für wen ist dieser Film geeignet und wer darf da ohne Sorge zu haben, irgendwie reingehen mit seinen Kindern. Wobei das mit dem Gewaltgrad in den USA ja alles ein bisschen anders läuft als bei uns. Da gab es ja auch diverse Geschichten in den 80ern, ne? Also hier Indiana Jones, damals mit dem zweiten Teil Temple of Doom, der hat, glaube ich, das ganze Rating-System einmal durchgeschüttelt und das war ja auch kurz vorher gewesen, das war ja 84. Also da war schon die Gewaltbereitschaft zu akzeptieren, was man auf der Leinwand sieht, die war da schon ein bisschen größer als das bei uns zu dem Zeitpunkt der Fall war und deswegen waren halt viele Horrorfilme bei uns immer nur schwer gekürzt oder indiziert und dann darf man alle paar Jahre, darf man die dann neu prüfen lassen und naja, so wie das eben dann so ist, wenn irgendwann die Gesellschaft genügend Gewalt desensibilisiert ist, dann wird so ein Film plötzlich halt dann ab 16.
Ja. Ja, das ist also, dafür finde ich das, den Blutscore, ehrlich gesagt, schon echt krass, weil es ist jetzt vielleicht nicht die Megamasse an Toten, aber im Prinzip werden ja alle Hauptfiguren rausgenommen, also von der Vierer-Clique halt bis auf Nancy halt, ne? Und die Kills von den dreien, die finde ich alle drei mega kreativ, also weit besser als so das übliche, einfach da kommt der Killer rein, ersticht dich und das war's. Thank you, danke, thank you, Ma'am, sondern wir haben einmal Tina halt, ne, die da an der Wand hochgezogen wird und unter der Decke und das ganze Blut raus, das ganze Blut, wer das alles doch nur wieder wegmacht. Ne? Und Glenn, der dann ja, Rod, ihr Kurzzeit-Boyfriend, der dann geschnappt wird als vermeintlicher Killer von ihr, der dann noch nachts von Freddy auch in der Zelle besucht wird, wo auch ein toller Effekt ist, dass er einfach durch die Zelle durchlaufen kann, wo man sieht, Bin ich jetzt im Traum oder nicht? Ah, er kann durch die Zelle laufen. Vermutlich bin ich im Traum.
Meinst du, wo sich James Cameron hat inspirieren lassen?
Aber voll, oder?
Ja, es ist auch diese Überwachungskamera, so leicht von oben.
Ja.
Also Cameron hat es, glaube ich, dann so in Schwarz-Weiß, damit es wieder so diesen Video-Cheap-Style der 90er oder sowas widerspiegelt. Aber ansonsten ist die Einstellung schon ziemlich ähnlich, wie er das in Terminator 2 auch macht.
Aber das hatte ich echt vergessen, denn der Rod wird ja getötet, indem er dann, Rod loves you, ich bin also Ärzte, weißt du? Nee, der wird ja getötet, indem er in der Zelle ist und dann wird er hängt ja. Er wird ja, da haben sich irgendwie ja die Bettlaken zusammengeknotet, dann auch um seinen Hals und ziehen ihn dann zum Fenster und am Fenster wird er ja stranguliert quasi. Na, er wird dann nicht rechtzeitig gerettet. Wir haben ja auch noch vergessen, John Saxon, der große John Saxon spielt ja auch den Vater und Polizeichef.
Richtig, ich finde es, um nochmal auf Rods Ableben zurückzukommen, ich fand das richtig witzig fast schon, wie suggestiv hier sozusagen mit dem Phallus-Gedanken, den Rod ja auch durch seinen Namen alleine schon trägt, gespielt wird, weil er wird ja dann sozusagen auch diese Bettdecke, die verknotet sich ja dann erstmal zu so einer langen Schlange und schlingelt sich dann um seinen Hals und zieht ihn dann durch die halbe Zelle und
das ist typischer
schwarzer Humor so. Ja.
Absolut. Auch diese Kameraperspektive ist ja dann so, die dann so aus Sicht dieses Bettlakens dann ist und wenn er dann da hingezogen wird, also da haben sie schon eindeutige Anspielung drauf gemacht halt. Ne? Ja. Und wie ich eben noch sagte, der Schauspieler John Saxon, der spielt noch den Vater und Polizeichef, aber der Vater scheint irgendwie gerade in Trennung von der Mutter zu sein halt. Ne?
Weißt du, wen sie schon mal für die Rolle vorgesehen hatten, des Polizeichefs?
Nein, das weiß ich nicht.
Roy Scheider.
Nein, echt?
Der Mann, der mit dem weißen Hai tanzt.
Alter, aber Roy, ich glaube, Roy Scheider hat solche Filme nicht gemacht.
Ich fand es auch ein bisschen merkwürdig, aber er hat sie haben es damit erklärt, dass er zum gleichen Zeitpunkt 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen werden, gedreht hat. Das ist aber doch ein bisschen höheres Budget gewesen. Und ich glaube nicht, dass sie ihn da in der Rolle hätten bezahlen können.
Glaube ich auch nicht, aber wir dürfen noch mal nicht vergessen, also 1,1 Millionen Budget ist ja das gesamte Ding gewesen. Die haben so Geldprobleme gehabt, dass sie zwischendrin eine Woche lang keine Gehälter zahlen konnten, weil ja gerade so die Crewmitglieder ja auch so sehr auf Tagesbasis und so bezahlt werden. Und in der einen Woche haben dann die Leute trotzdem ohne Gage weitergearbeitet und gedreht, weil sie zumindest nach der Legende den Schlüssel für die Tür hatten und hätten gehen können, aber gedacht haben, das Ding wird ein Erfolg und dann bekommen wir ja unser Geld. Also die haben dann weil das sage ich ja immer, Thilo, Leute mit Leidenschaft kann man super ausbeuten.
Weißt und du? Da muss echt was dran sein, weil es gibt auch noch diese andere Legende, die sich tapfer hält, dass nämlich das Kopierwerk, was die positiven Filmprojektionsrollen hergestellt hat, die haben 2 Wochen vor der Aufführung gesagt, nee, wir stoppen jetzt einfach, weil ihr uns nicht bezahlen könnt. Und dann musste der Produzent auch erstmal wieder betteln bei seinen Freunden und Bekannten, um die restlichen paar tausend Dollar zusammenzukratzen, damit sie eben diese Filmkopien rechtzeitig zum Filmstart produzieren können.
Also mit Geld haben sie es offensichtlich wirklich nicht gehabt, als der beim dem zweiten Film, den man dann natürlich logischerweise relativ schnell nachgeschoben hat, da ranken sich ja auch so viele Mythen, dass man erst Robert Englund nicht mehr nehmen wollte oder nicht mehr nehmen konnte, weil er wollte doch für die Fortsetzung seines erfolgreichsten Films plötzlich mehr Geld haben. Da hat man gesagt, nee, wir holen uns einfach irgendwen, ne? Und der irgendwen war, der hat aber nicht bedrohlich gewirkt, dann hat man ihn doch geholt, dann musste man die Sachen neu drehen und ab da war Robert Englund eigentlich unantastbar. Was die Rolle anging und so. Ne? Zu der Besetzung, aber zu Robert Englund wollte ich noch sagen, er war ja, Also wir haben ja gesagt, Johnny Depp ist ja durch Zufall in dem Film gelandet. Einmal durch, ne, weil die Tochter, die dann gesagt hat, ach, der ist ja ganz schmuck. Aber er war ja mit dem Jackie Earl Healy ist er hingefahren, der sich um eine Rolle in dem Film beworben hat. Und das ist sein Kumpel. Mit dem ist er da hingefahren, den hat er einfach bei zum Casting begleitet. Und dann hat er diese Rolle gekriegt. Also so die männliche, jugendliche Hauptrolle. Und Jackie Earl Healy ist irgendwann mal, nämlich 2011, in dem furchtbaren Reboot selber zu Freddy geworden. Das ist schon krass.
Das ist ein Zufall, ne?
Was für ein Zufall.
Schöner Zufall. Ja.
Und Robert Englund hat beim Casting deutsche Unterstützung gehabt, habe ich gehört. Weil er soll beim Casting überzeugt haben, weil er so Klaus Kinski-artige Ausbrüche gehabt hat und gesagt, damit ich noch endgültig verrückt wirke, nehme ich auch ein bisschen Öl vom Auto, weißt du, Ölstab, ne, weißt du, schön das Öl ab und durch in die Haare schmieren, dass ich noch ein bisschen verrückter wirke und dazu noch so Klaus Kinski-Ausraster. Zack, Fred Krüger war besetzt.
Ja, ja. Und ein bisschen Wahnsinn. Ruß hat er, glaube ich, auch noch unter die Augen gemacht, damit die so natürlich ein bisschen eingefallen wirkten. Also natürlich. Ja, ein cooler Typ und witzigerweise, Robert Englund war auch einer der engsten Freunde, glaube ich, die Mark Hamill oder Harrison Ford davon überzeugt haben, damals zur Audition von Han Solo zu gehen.
Echt?
Ja. Die lebten in der WG, glaube ich, irgendwie. Und das, die Welt ist klein. Die Welt ist klein.
Aber das, stell mal vor, du bist einer, wie war das wohl mit denen in der WG? Also mit einem wahrscheinlich nur von den beiden in der WG zu wohnen und so. Krass, ne?
War bestimmt crazy.
Wie das schon geht. Gehst du zu Star Wars, aber nur wenn du in 7 Jahren zu diesem Horrorfilm von diesem Wes Craven gehst. Da habe ich nämlich hier einen Film gesehen, da haben irgendwas mit Augen und einem Berg. Irgend so ein Hügel und Bergen habe ich gesehen. Ich sag genau. Dir, dieser Craven, den musst du mal im Auge behalten und so. Ne? So wie der Berg dich.
Der Berg ruft.
Nein. Der Bergruf. Nein, aber das finde ich so an Besetzung so total faszinierend, wie das dann manchmal so läuft halt, ne?
Ja, und der wäre auch lieber Han Solo geworden, glaube ich, von daher.
Ja, wir wären zu der Zeit, glaube ich, alle lieber Han Solo geworden. Aber ich glaube,
weißt du, wer für die Johnny Depp-Rolle übrigens auch kurzzeitig im Gespräch war?
Nee.
Charlie Sheen. Der hatte Interesse an der Rolle.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Aber seine Gagenforderung war zum damaligen Zeitpunkt schon so exorbitant.
Echt?
Dass der hätte das ganze Budget wahrscheinlich verschlungen, so ungefähr.
Ich habe letztens gelesen, dass Denzel Washington als Kandidat für die Miami Vice Fernsehserie damals gehandelt wurde, dass aber dann die Rolle nicht gekriegt hat und gesagt hat, so ja. Für seine Karriere war es nicht verkehrt. Ne? Er hätte die von, wie heißt er, Philip Michael Thomas oder so, der Hobbs, ne?
Genau, Philip, ne? Michael Thomas.
So heißt ja, er. Genau, ja. Nie gesehen die Serie und ich kenne ihn, siehst du, das ist hier no-tum. Nein, auf jeden Fall verdichten sich ja dann relativ schnell, ne, dass in den Träumen ist ein Killer und pipapo. Und wir haben ja schon diese ersten beiden Morde und dann ist ja noch der gute Glenn dann da und der soll ja Nancy unterstützen, ne, indem er einfach nur wach bleiben soll. Ne, sie fängt ja an, so eine Art eigene Ermittlung irgendwie zu betreiben halt und so. Ne. Und ehrlich gesagt, ich finde das alles irgendwie, da ist sie wirklich sehr aktiv in dem Film. Da finde ich, da wiederum, auch wenn sie keine gute Schauspielerin ist sie wirklich aktiver als so die eine oder andere Scream Queen zu dieser Zeit gewesen ist. Ne?
Ja, das ist auch ziemlich cool. Ich finde es auch sehr innovativ, dass man zum einen immer mit diesen Ebenen spielt, also dass man nie genau weiß, ist man jetzt in der Traumsequenz, ist die Person jetzt schon eingeschlafen oder nicht. Das sind dann teilweise halt eben auch so ganz simple Tricks, mit denen das dann illustriert wird. Also wenn irgendjemand dann einen Pullover trägt, der die Freddy-Farben hat oder so.
Genau, diese Frau, diese Flurwache beispielsweise. Ne?
Genau,
diese,
genau. Diese, und dann weißt du halt, irgendwas stimmt jetzt wieder nicht. Und natürlich, wenn man hinter jeder zweiten Tür halt einen Heizungskeller findet, dann sollte man auch ein bisschen neugierig werden. Ja.
Einmal das oder auch wenn einem Typen in der Gasse begegnet, die plötzlich riesenlange Arme haben. Weißt du, wo das ist ja, glaube ich, ich glaube, das ist noch ist das schon Nancy, wenn sie in der Gasse auf nee, es ist Tina, ne, die auf Fred Tina, genau auf Fred stößt und dann hat er in der einen Szene ja auf einmal diese riesenlangen Arme, bevor er hinter ihr herrennt und ja. So.
Was also, auch das erinnert so ein bisschen an Beetlejuice immer, finde ich.
Ja, aber war ja alles vor Beetlejuice.
Ja, ja.
Klar. Weißt du, da ist schon einiges drin. Wir haben diese Terminator 2-Szene, mit dem Freddy kann durch eine Zellentür gehen. Wir haben hier diese Arme, die so ein bisschen diesen Beetlejuice-Style haben. Wir haben später Nancy allein zu Haus. Wenn sie ich habe so gelacht, als sie im Haus Fallen baut, weil ihr Plan, das ist ja seit Beginn dieses Franchises, ist ja der Plan, okay, ich bin irgendwann in den Träumen und wenn ich die Kontrolle übernehme, kann ich den mit in unsere Welt nehmen. In unserer Welt können wir den besiegen. Da haust du ihn um. Da sagt sie noch zu Glenn so schön. Und dann nehme ich ihn, packe ihn mir. Ich muss ihn ja nur festhalten, weil es hat ja diesen einen Probelauf mit dem Hut gegeben. Da hat sie ja seinen Hut. Genau. Und dann war plötzlich der Hut auch in der realen Welt, was dann die Mutter einfach gesagt hat, den habe ich weggeworfen, das alte Ding. Ne? Und so. Und,
ich fand vor allem den Namen so toll, das Katja Schlaflabor.
Aber da sind überhaupt so tolle One-Liner drin. Also auch gleich zu Beginn hier Rod, der dann diese Anspielung macht mit, wenn ich morgens aufwache, ne, dann habe ich so ein Teil und da steht dein Name drauf und so. Tina, mein Name ist nicht gerade sehr lang. Genau.
Ich habe doch nur 4 Buchstaben.
Ne? Das ist großartig. Ich muss sagen, da ist auch die Chemie zwischen den beiden super. Als die beiden sich dann erkennen, sagt sie danach zu ihm, weißt du, eigentlich konnte ich dich nie leiden. So, weißt du, so danach halt, ne? Und dann, aber gut, als Kerl denkst du dann so, ist egal, jetzt ist auch egal, ne? Nein, und das passt schon einfach total viel und auch so Kleinigkeiten, ne?
Und ich fand nur, wie gesagt, um nochmal auf das Schlaflabor zurückzukommen, ich fand es dann toll, dass sie nach diesen Gewaltexzessen, die wir ja schon gesehen haben, in den vorherigen Tötungsszenen, dass sie jetzt hier in dem Moment, wo Heather Langenkamp quasi einschläft und diesen Traum hat, dass wir den gar nicht visualisiert sehen, sondern wir sehen quasi nur die beiden Personen, die sie durch die Fensterscheibe beobachten. Und dann fängt sie halt plötzlich an, sich zu bewegen und schreit und, ne, und dann wacht sie halt irgendwann auf, schreckt hoch und dann findet sie halt unter der Decke den Hut von Fred Krueger, dass man das quasi nur so indirekt andeutet, das finde ich mal wieder eine sehr coole Abwechslung, weil das natürlich auch für den Zuschauer die Spannung immer hochhält.
Ja.
Weil man nie genau weiß, was passiert denn jetzt als nächstes, was denkt sich Wes Craven als nächsten Trick aus?
Die Erwachsenen halten sie ja für verrückt, was gar nicht so unnaheliegend ist, ehrlich gesagt. Ne? Also wir haben ja schon das mit Tina und Rod, ne, es ist schon das Naheliegendste, dass der verschwundene Ex-Freund das dann gewesen ist, ne? Und nicht irgendein Kind. Und nein, das wird nicht der Typ sein, der mit dem sie kurz vorher Sex hatte, der dann abgehauen ist, wird sicher ein Killer in ihren Träumen gewesen sein. Da haben sie aber recht, ne? Außerdem, dieser Rod, muss ich dir ganz ehrlich sagen, als sie den später nochmal begegnet, bevor die den dann gecasht haben, ne, der wird ja dann quasi in so eine Art Falle gelockt, da hat er eine Lederjacke und darunter hat er nichts an. Lederjacke, kein Shirt, habe ich gesagt, ist mutig, aber es waren auch die 80er halt. Ne?
Ja, ist ein Fashion-Fail, würde ich sagen. Ja.
Es ist ein Fashion-Fail, aber ich dachte mir, wenn ich auf der Flucht bin, dann auch mit Lederjacke, aber ohne Shirt darunter. Ne? Oder, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, oder das Johnny Depp Bauchfrei-Shirt, was er am Ende, was er in einer seiner letzten Szenen, bevor er Gute Nacht sagt, hat. Da hat er nämlich, wo er dann so, er ist ja so ein Musikfan und hat dann halt, ne, diese Kopfhörer sind ja da so ein bisschen sein Markenzeichen, liegt er dann ja auf dem Bett und dann hat er so ein Shirt an, was halt bauchfrei ist, weil er steht halt auf. Dann dachte ich mir so, mutig, aber er kann es tragen.
Ne? Ja, bauchfrei ist ja heutzutage wieder in, also ich meine,
als Kind kann man der 90er, wieder tragen. Ja, aber nicht so. Aber ich muss sagen, er kann es auch total tragen, das ist wirklich so. Ja, aber diese Rätsel mit, ist es jetzt ein Traum oder ist es nicht, ich finde, das wird auch immer schneller und verschwimmt auch immer mehr so ein bisschen, dass man schon bei der einen oder anderen Einstellung denkt, ist das jetzt ein Traum? Und dann ist es dann doch nicht, meistens ist es allerdings ein Traum, muss man schon sagen. Ne? Aber
stimmt, ja.
Die Indizien häufen sich halt auch alles. Das hat auch viel mit Licht und Überleuchtung zu tun und sowas. Ne?
Ja. Und ich finde es auch interessant, dass man hier im Gegensatz zu den meisten anderen Slashern der Zeit, da geht es ja eigentlich immer nur um die Gruppe an Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die in irgendeiner ausgelieferten Situation sich halt unbekannten Angreifern, entweder einem einzelnen oder mehreren Angreifern halt ausgesetzt sehen. Und hier haben die Eltern ja auch eine ganz wichtige Rolle.
Ja.
Denn sozusagen die ganze Gemeinde hat ja ein dunkles Geheimnis.
Genau, die haben nämlich, ich wollte jetzt sagen, der gute Fred, nein, der böse Fred, ist ein Kindermörder, der hat Kinder halt getötet, der hat sie in den Keller gelockt, also auch so eine Urangst halt auch so ein bisschen und hat ihnen dann ganz schlimme Dinge angetan. Der wurde zwar geschnappt, aber die Justiz hat auf ganzer Linie versagt, als der beste Staatsanwalt aller Zeiten auf der falschen Seite des Haftbefehls unterschrieben hat. Genau. Das ist übrigens sehr deutsch. Ich weiß nicht, sagt er das im Original auch oder ist das einfach nur,
weil Deutsch kann ich. Okay. Verfahrensfehler, okay. Falsche Seite. Aber das Interessante ist, es gibt wohl ein Skript, in Anführungszeichen, das wurde nicht gefilmt, aber es war wohl ursprünglich von Craven mal so aufgedröselt worden, dass tatsächlich die Mutter von Nancy, dass die diejenige ist, die den tödlichen Kopfschuss gesetzt hat, der Kruger dann sozusagen den Rest gegeben hatte. Denn der hatte sich natürlich gewehrt, als er da brennend aus seinem Keller irgendwie ausbrechen wollte. Und sie ist sozusagen diejenige, die dann halt eben in Anführungszeichen, so wie bei der Weiße Hai oder so, die dann halt sozusagen das große Unheil über sich trägt. Und deswegen ist ihre Tochter halt sozusagen auch eine mit der ins Zielvisier von Freddy geratenen Figuren.
Ich glaube, das wird aber angedeutet zumindest, weil in der Szene, als sie zu ihrer Tochter sagt, ach Kind, wir sind übrigens gerade dabei, die Gitter an die Fenster zu pappen beim Haus, ne? Denkt dir aber nichts bei, ne? Komm mal mit in den Keller, ich möchte mit dir reden. Da werden bei mir alle Alarmsignale angegangen. Als sie sagt, geh mal mit mir in den Keller, ich möchte mal mit dir reden. Und da erzählt sie ihm ja an dem Heizungskeller, erzählt sie ja diese Geschichte, die wir gerade gesprochen haben. Und da sagt sie auch, gibt es so einen Moment, wo sie sie dann an der Wange anfasst und sagt, keine Sorge, ich habe dafür gesorgt, dass er dir nichts mehr tun kann. Also, es könnte so ein Überbleibsel sein, außer dass sie so den Final Schuss halt quasi gehabt hat. Ne? Mhm. Ja. Trotzdem auch das, es hat mich immer sehr irritiert, dass dieses Haus von Nancy dann irgendwann diese ganzen Gitter überall hin bekam. Ja, und ich habe früher immer gedacht, okay, als Schutz vor irgendwas da draußen, aber nee, eigentlich sollte sie es einsperren, ne? Eigentlich sollte sie einsperren. Auch nicht nur
übertragen. Ja, es ist halt so ein bisschen. Ich finde, es macht tatsächlich für das Finale des Films, macht es dramaturgisch gesehen wahnsinnig viel Sinn, dass sie halt dann auch noch eingesperrt ist und sozusagen gar nicht anders kann. Sie kann nicht mal mehr ins Freie laufen, in welcher Situation auch immer das vielleicht notwendig sein müsste. Aber das finde ich schon ziemlich witzig irgendwo, auch besonders wenn man weiß, wir haben über den ersten Scream ja auch gesprochen, wie wichtig das bei Wes Craven immer ist, dass man nicht nur nach oben oder nach unten läuft, sondern halt eben auch mal auf den Balkon raus, aufs Dach klettert oder wie auch immer. Und das ist, das finde ich schon cool, dass sie dann sozusagen auch durch die Mutter, die mich auch so ein bisschen wieder an die Carrie-Filme erinnert, überreligiöse Mutter ja eigentlich auch, dass am Ende diejenige ist, die ihre Tochter ja total quält und in den Wahnsinn treibt, auch mit. Das hat mich da so ein bisschen sehr stark daran erinnert, weil sie hat ja offensichtlich, ne, da muss man halt auch drüber sprechen, die sind getrennt, die Eltern. Sie ist dem Alkohol verfallen, ne? Und macht eigentlich nichts mehr, als sich jeden Tag irgendwie in einen Dämmerzustand zu versetzen. Und liebt ihre Tochter zwar irgendwie, aber diese Liebe ist eben auch sehr, sehr strangulierend, würde ich es fast schon beschreiben. Und ganz, ganz spaßig ist dann, dass die Nachbarn, da gibt es dann auch diesen Moment, wo ein Nachbar draußen steht, ne? Ich glaube, das sind die Eltern von Glenn. Und da sagt der dann so ganz verächtlich die Fassade hochblickend zur Nancy rüber: I don't want that kid hanging around our son anymore. Also etwas, das eigentlich sonst immer in diesen ganzen Filmen umgekehrt formuliert wird. Das wird hier sozusagen mal dem Mädchen entgegengeschleudert. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nice.
Das ist wirklich nice. Ich finde es auch echt so ein bisschen ungewöhnlich, dass die Eltern getrennt sind, dass sie uns hier mit so, Vater ist dann ja, der ist dann ja der Polizeichef da irgendwie und der wohnt aber nicht mehr zu Hause und so und deshalb ist er auch nur so partiell an der Handlung in dem Haus beteiligt und so. Und halt die trinkende Mutter, die auch so Sätze sagt wie, in deinem Alter ist Trinken, ist Schlafen wichtiger als Trinken. Oder sie sagt, glaube ich, Schlafen wichtiger als Alkohol. Ne, da dachte ich mir so, wow. Ja, genau, in deinem Alter ist Schlaf besser als Alkohol, sagt sie. Ja. Also auch ein harter Satz eigentlich, ne? Apropos und harter Satz.
Als Johnny Depp stirbt, da liegt er doch vorher auf dem Bett, ne, und hört irgendwie einen Radiosender. Und dieser Radiosender trägt die Kennung KRGR, also Krüger.
Ja.
Fand ich ganz, ganz nice.
Die Szene ist aber total unrealistisch, weil er sitzt da, er liegt auf dem Bett, hört Radio und hat aber den Fernseher auf dem Schoß quasi, was sie wahrscheinlich nur gemacht haben, um irgendwas so effektmäßig zu verdecken, dass er wird ja nach unten ins Bett gezogen, bevor die Blutfontäne dann quasi rauskommt. Ich glaube, das war wirklich, dass er sich den Fernseher so auf die Knie holt, in die Röhre halt. Verdammt unbequem. Und er hört ja auch Radio eigentlich, ne? Also ich glaube wirklich, dass da haben sie einfach irgendwas verdeckt mit der ganzen Geschichte halt, ne? Ja. Ja, aber das ist wirklich, also ich finde, das ist wirklich, wirklich beeindruckend und gut gemacht. Ich fand es auch super, dass Nancy in einer Szene übrigens Evil Dead guckt.
Ja, genau.
Ja.
Das war aber so ein Insider-Gag.
Ja,
das war,
ja.
Ne, was die Regisseure irgendwie untereinander in dem Horrorgenre immer gemacht haben. Also auch Sam Raimi hat immer Poster von anderen Regisseuren im Hintergrund von Evil Dead-Filmen positioniert, um zu sagen, hey, ihr, ne? Euer Zeug ist nicht lustig, das, was ich hier mache, das ist der heiße Scheiß und so.
Aber das war ja zu der Zeit noch aktuell. Also der Film war ja, Evil Dead war 83, der ist jetzt 84. Also wir reden über einen relativ aktuellen Film, den sie da im Fernsehen geguckt hat. Und es ist einfach so grotesk. Damals, so, ich weiß noch, wie ich das erste Mal gesehen habe und gesagt habe, boah, wie krass die einfach so Evil Dead im Fernsehen gucken kann. Heute kann ich es auch wieder. Heute würde es sogar auf Tele 5 in der 16er Fassung laufen. Ne, das stimmt, ist dieses veränderte, ne, Sehgewohnheiten. Übrigens, ich bei einer Szene, da muss ich ein bisschen an dich denken. Und zwar nämlich, als der gute Glenn bei Nancy dieses typische Fenstern. Weißt du, wo er dann bei ihr, sie beim Fenster, ja. Ich hab jedes Mal in meinem Kopf geht, I wanna know, to be night, to be over. Jedes Mal geht der Dawson's Creek Song los. Ich nenne das sogar hier Dawson's Creek Fenstern. Weißt du, dieses. Einerseits, ich glaube, das ist der Grund, warum die Gitter überall vorgemacht wurden, damit nicht mal die ganzen
klar.
Typen das da einsteigen.
Also, ja.
Ne?
Nee, und das andere ist, es hat mich natürlich auch an Scream erinnert, weil die, ne, ich meine, die Dynamik zwischen den beiden wird natürlich nur angetäuscht, aber die haben ja auch keinen Sex. Ne? Die sind ja sozusagen der Gegenentwurf zu Tina und Rod. Und deswegen sind die natürlich genauso unbefleckt, in Anführungszeichen, wie die beiden Hauptdarsteller, das in Scream halt einfach am Anfang waren. Und wir wissen ja, wie psychotisch der einer von den beiden dann sich entwickelte. Das ist natürlich schon sehr witzig. Und natürlich die ganzen Telefon-Gags zwischendurch. Ne? Also wir haben auch hier wieder ganz elaborierte Telefonanruf-Situationen, weil sie kann ja nicht mehr nach außen kommunizieren, außer über ihr kleines Telefon in ihrem Zimmer. Und das macht natürlich dann auch immer dieses Läutgeräusch. Das klingelt dann immer dreimal, wie man das auch in den Scream-Filmen immer hat. Aber es ist eben nicht immer der Ghostface an der anderen Leitung, sondern manchmal eben auch Freddy.
Aber das ist auch geil gemacht, weißt du, dann diese Geräusche, dieses Lachen, dann bei Nancy, dann irgendwann ist es jetzt ein echter Anruf oder bin ich im Traum und dann kommt diese Zunge aus diesem Telefon raus. Ja. Das ist ja total episch und so. Also es ist schon geil, sie wird wirklich aufgrund dem offensichtlich der Morde an ihren Freunden immer mehr eingesperrt und immer mehr begrenzt halt. Ne, einmal die Gitter vor den Fenstern, Türen werden verrammelt, sie wird ja wirklich eingeschlossen und hat dann halt auch keinen außer Sichtkontakt mehr zu Glenn. Und du hast recht, die ganze ganzen Anspielungen, die später in Scream kommen, gerade durch dieses Pärchen, weißt du, hier Skeet Ulrich, Neve Campbell. Skeet Ulrich sieht ja wirklich ein bisschen aus wie ein junger Johnny Depp damals gewesen ist halt, ne? Also das ist nicht von der Hand zu weisen halt, ne? Und ganz ehrlich, auch ikonisch ist, glaube ich, die Badewannenszene, oder? Also die Badewannenszene ist wirklich ikonisch. Sie liegt da in der Badewanne, Schaumbad, wie es sich gehört. Weißt du, so wie ich halt, weißt du, harten Tag in der Firma, komm nach Hause, ne, Schaumbad und Toto voll aufdrehen. Weißt du, ne? Toto war übrigens auch das Alien.
Genau, was und das iPhone erstmal nach unten.
Genau, genau. Und da ist ja auch dieses ikonische Bild mit der Hand, ne, mit Freddy Krügers Hand, der aus dem Schaum zwischen ihren Beinen hervorkommt. Sie ist so am Wegdösen in der Badewanne und so, da kommt die Hand hoch und die Klingen gehen auf sie zu. Ich mache das jetzt so, es ist gut in einem Audiomedium, das zu machen, weißt du, so mit, ne? Und dann gibt's ja das Geräusch und dann geht diese Hand nach unten Und ich muss immer lachen, weil das so diesen Traum bricht irgendwie für mich, weißt du? Weil die Hand müsste ja einfach weg sein und so halt, ja, ne? Ja. Aber es wäre geil, wenn die Hand wirklich wie so ein Teleskop, weißt du, und so rechts und links guckt und so. Ich finde das aber super, wie die Hand sich erschrickt und nach unten geht, als dann Geräusch ist. Und ich musste es noch mehr lachen, als im Making-of sieht man, wie die so einen zweiten Tank unter der Badewanne hatten, wo dann noch so ein anderer Typ gelegen hat, der dann einfach nur mit der Hand den ganzen Tag damit beschäftigt war, zwischen Heather Langhams Bein hochzukommen halt und so in diesem Schaumbad und so. Und dann denke ich mir so, egal wie blöd der Tag manchmal ist, es gibt andere, die haben auch interessante Arbeitstage.
Hm. Ja, sie haben das übrigens ganz cool gemacht, ne? Finde ich wieder eine ganz geniale Idee von Wes Craven, einfach dann, nachdem ihre Mutter irgendwie kurz sie wieder aufgeweckt hat, dass sie dann eben nicht die Hand wieder ins Spiel bringen, sondern dass sie dann einfach nach unten weggezogen wird. Ins scheinbare Nirvana. Einfach wieder mit einer sehr, sehr schönen Kameraeinstellung, ne? Von oben. Ja, ja. Also erinnert zum einen Teil wieder an Psycho, aber ich glaube auch, dass sich der gute Robert Zemeckis für Schatten der Wahrheit vielleicht in der einen oder anderen Shot hat inspirieren lassen in dieser Sequenz. Denn da gibt es auch eine ganz, ganz lange Szene, wo Michelle Pfeiffer quasi um ihr Überleben kämpft und droht zu ertrinken in einer Badewanne. Das ist eine irrsinnig tolle Szene. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt mal Schatten der Wahrheit gucken mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer. Mhm. Shoutout.
Aber wie krass, wie viel Einfluss so ein kleiner Horrorfilm hatte.
Ja.
Ne, der so eine Slasher-Reihe, was ja auch so von so dem Mainstream oder dem Kunstkino oder so diesem anspruchsvollen Kino immer so ein bisschen belächelt würde wahrscheinlich. Also könnte ich mir vorstellen. Und wie viel Einfluss der hat, wie viel man in dem Film erkennt, was dann später in großen Kinofilmen wirklich verwurstet wurde halt. Ne? Das ist schon beeindruckend halt, ne? Beeindruckend, ja. Wie die Fähigkeiten von Glenn Schlaf aus dem Weg zu gehen. In so einer Situation pennt er ja trotzdem sofort immer weg. Weißt du? Ich war mir sogar eine Zeile in den Notizen wert, da habe ich geschrieben, Glenn pennt, Wecker drängt. Weißt du? Also, es ist so absurd. Du bist dann, ich weiß ja, es ist ja unheimlich, wenn nichts schlimmer als zu sagen, du musst jetzt wach bleiben und du, ne? Dann ne, schläft man meistens ein oder so, ne, oder schläft bald ein und so. Aber in der Situation, ne, sei zwei seiner Freunde tot. Seine Freundin bittet ihn auf Knien, ne, dass er bloß nicht einschläft. Da sagt er, ist überhaupt kein Problem. Ich hole mir einfach noch ein bisschen warme Milch, ein bisschen was aufs Ohr. Dann haue ich mich hier bequem auf mein Bettchen und so, mummel mich ein und sage, gute Nacht, kleiner Prinz. Ne? Also, der hat den Tod auch ein bisschen verdient an der Stelle durch diese.
Ja, vor allem schon zum zweiten Mal, ne?
Ja, es passiert zweimal, ne?
Genau, ja. Vor allem, um da nochmal drauf zurückzukommen. Es gibt hier noch was ganz anderes Innovatives, was nämlich in diesem ersten Traum, wo er Traumwächter spielt, wo er dann kurz nochmal hinter so einem Baum quasi hereinlugt und sie fragt ihn, hey, bist du noch wach? Und er kommt mal so kurz ins Bild rein und springt dann wieder raus. Das ist auch so ein Ding, ne? Da ist Breaking, also wieder mal sozusagen die Traumebene visualisiert. Das haben danach Dutzende von anderen Filmen auch wieder aufgegriffen.
Und das ist einfach saulustig, weil sie ruft ja nur zurück und auf einmal kommt er so, es sieht so aus, als wenn er zwischen den Mülltonnen, zwischen den Grundstücken hervorkommt und sagt, alles klar, ich bin noch wach, nur um danach im nächsten Moment wirklich eingeschlafen zu sein halt. Ja. Ne? Man muss auch sagen, man hat ja häufig bei diesen Slasher-Filmen das Gefühl, so die dummen Teenies, die haben es auch ein bisschen verdient, weil die verhalten sich blöd. So dieses berühmte, du rennst nach oben, obwohl es doof ist, weil da sitzt du in der Falle. Aber hier muss ich sagen, abseits jetzt von Glenn, der nicht mal 5 Minuten wach bleiben kann wie ein Säugling offensichtlich, ist es, eigentlich verhalten die sich nicht dumm. Ne? Also die können ja im Prinzip nichts dafür, weil sie einem wirklich übermächtigen Gegner ausgesetzt sind, weil, ey, ganz ehrlich, es ist ja nicht nur der normale Schlaf. Weißt du, wir haben ja sowas wie Sekundenschlaf, ne? Oder du kannst ja nicht mal mehr in Drogen flüchten. Ne? Also, wie sie es gehört, weißt du?
Wenn du dann, für so einen Erwachsenen, ne?
Für so einen Erwachsenen. Natürlich nicht für die Kinder. Liebe Kinder, mach deinen Bogen um die Drogen. Halt, ne? Aber da bist du ja richtig am Arsch halt, ne? Und das fand ich immer so das Geile an Freddy. Er ist unausweichlich.
Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde die letzte Auseinandersetzung, die Nancy dann mit ihm hat, die finde ich doch etwas unterwältigend. Also, wir haben wieder einen sehr schönen Moment, wo er durch so eine Latex-Matratze durchbricht, ne, und dann so in Nebelschwaden heraustritt. Mhm. Das ist ganz cool, finde ich. Aber so, wenn es dann unten in den Keller geht und sie spielen dann dieses Katz-und-Maus-Verstecken und sie läuft quasi nur einmal um die Treppe rum, begießt ihn dann mit ein bisschen Petroleum und zündet ihn dann an. das war mir doch, ich meine, es sieht dann toll aus, wenn der brennende Stuntman die Treppe hochläuft und so. Ja. Aber
komplett am Körper das, brennt er. Ne?
Das war nicht so wirklich spannend in diesem Moment.
Ja, fand ich aber etwas schade. Ja, das, da hast du recht, aber ich habe einen Grund dafür, wieso sie das machen konnte. Denn du hast, sie hat ein Buch gelesen, da habe ich sehr gelacht, improvisierte Selbstverteidigung. Da habe ich sehr gelacht, wie ist wohl improvisierte Selbstverteidigung? Gott, der hat eine Waffe, was mache ich jetzt? Ich baue mir eine eigene. Nein, also wie Impro-Theater, eine improvisierte Selbstverteidigung. Da hat sie ja sich tatsächlich auch informiert und weitergebildet und so halt. Ne? Mhm. Sie hat das ja über das Träumen gelesen. Sie hat ja gelesen, wie lange man wach bleiben kann, was es da für Methoden gibt. Sie hat sich ja mit Glenn, der nie, außer der Tatsache, dass er keinen Sex mit ihr hat, da tatsächlich sehr gebildet ist, was irgendwelche Traum- und Traumsituationen angeht. Also sie hat sich ja schon vorbereitet. Darauf ist natürlich das mit unten einmal um die Treppe laufen, ihn dann mit Feuer anzünden, ist natürlich dann schon so ein bisschen arm. Da hast du natürlich recht, aber ich sehe das ehrlich gesagt, also wahrscheinlich ist es wirklich dem Budget geschuldet, mit ziemlicher Sicherheit.
Natürlich,
obwohl das ganze Geld, glaube ich, in diese geile Armbanduhr gelaufen ist, wo sie den Timer mit anhat, der 84 ihr die gesagt hat, 20 Minuten bis zum Aufwachen. Also nochmal, sie repariert das Haus. Ihr Plan ist, Freddy im Traum quasi zu packen. Dann wird sie in dem Moment, wo sie geweckt wird durch ihren Wecker, da hat sie einen Timer gestellt. Sie will ihn finden, will ihn packen, dann wird sie geweckt und dann wird er mit in die Hier-Zeit übernommen und sie hat dann erst Glenn, später ihren Vater, der bei den Nachbarn drüben gerade die Leichen untersucht, gebeten, ach komm nochmal in 20 Minuten rüber, es wäre ganz lieb. Mom ist auch schon
betrunken, macht großartig. Dir keine Sorgen. Das ist großartig. Also sie sagt zu ihm am Telefon, er soll die Tür aufbrechen in genau 20 Minuten.
Ja.
Und ihm dann die Handschellen anlegen. Als ob, weißt du, als ob so ein Wesen wie Freddy Krueger irgendwie an Handschellen sich dann abführen lässt.
Ja, aber Glenn bekommt ja noch den Auftrag, ihn K.O. zu schlagen. Ne? Also offensichtlich.
Mit einem Baseballschläger oder so.
Ja. Dann hat er die Handschellen an die falsche Stelle angeklemmt. Ja, das ist ein bisschen naiv, aber finde ich fast schon ein bisschen deutsch. Weißt du, wo sie dann so sagt, ich habe mir jetzt einen Wecker gestellt, ich schlummer jetzt mal ein und wiederum wissen wir alle, man schläft nicht ein, wenn man sagt, jetzt muss ich aber schlafen. Weißt du, wie viele Nächte ich schon wachgelegen habe mit der Sache, oh, in 5 Stunden muss ich aufstehen, jetzt aber flink schlafen, das war der Beginn einer langen Hörbuchnacht, sage ich dir. Wirklich, dann habe ich irgendwann, in 20 Minuten muss ich aufstehen, jetzt macht's auch jetzt macht's auch keinen Sinn mehr. Erst dann, wenn du so weit bist, dass du sagst, ja, jetzt macht Schlafen auch keinen Sinn mehr, dann kommt der Sandmann und schreit und haut dir Dreck ins Gesicht. Ja? Nee, und das.
Oder so ein bisschen Schaum, so ein bisschen Badeschaum.
Ja, aber das ist da einfach so super. Ich habe über diese sprechende Uhr total gelacht, mich dann gefragt, warum sie sich den Wecker stellt und die Uhr. Ne? Dann habe ich aber gesagt, ja natürlich, sie braucht, weil die Uhr am Handgelenk mobil ist und sie in ihrem Traum auf die Uhr gucken kann und sieht, wie viel Zeit sie noch hat, was sie nicht sehen könnte bei dem Wecker in ihrem Zimmer. Ne? Und als der Countdown, die sprechende Uhr, wir reden über 84, die sprechende Uhr war nicht Kit, ne? Ihr gesagt hat, sie haben noch 10 Sekunden, 9 Sekunden, in dem Moment springt ja Freddy überraschend aus einer Hecke heraus. So, und sie wirft sich auf ihn drauf und ich habe so gelacht, als sie sich auf ihn drauf wirft und im nächsten Moment mit diesem ganzen Gestrüpp im Bett aufwacht. Weißt du, dann hat sie den halben Zaun mit im Bett, auf den sie sich drauf geworfen hat und dann denkt, wo ist er jetzt? Und dann kommt er hinter dem Bett hervor. Das sind so Szenen, die mich komplett versöhnt haben mit diesem kurzen, wir haben ihn unten, er ist ja dann in der realen Welt und dann hat sie ihn im Keller angezündet. Da musste ich einfach viel mehr, da hat der Film, und der ist eigentlich nicht lustig gedacht, muss man ja sagen. Der ist nicht witzig gedacht. Das wirkt aber unfreiwillig witzig, als der dann brennt, das halbe Haus schon unten brennt, aber trotzdem die Polizei, also erstmal der Vater mit seinen Kumpels, mit seinem Polizistenfreund angerannt kommt, dann versuchen sie auf vier zu viert die Tür aufzubrechen mit dem guten alten Jamaikaner jagen den Bob-Prinzip auf drei. Ins, zwei, drei. Brechen in das Haus ein. Du siehst bereits eine Rauchentwicklung. Ne? Das Haus brennt. Von außen ist es sichtbar, dass es brennt. Der Keller ist schon voller Rauch. Dann wird noch gesagt, Leute, macht euch mal was von Mund und ab in den Keller. Als betrieblicher Brandhelfer. Ja. Sag ich dir. Absoluter Fail, was die da machen.
Vor allen Dingen, das Coole ist auch, Nancy, sie muss dann erst nochmal von der Tür wegtreten, damit sie die auch aufschieben können. Da sagen sie ihr dann auch noch, geh doch nochmal weg, und dann macht sie so zwei Schritte nach rechts.
Ja, es ist so voll niedlich, aber das Witzige ist, wenn die alle in den Keller rennen, in ihr Verderben. Ja. Weißt du, wir wissen als betriebliche Brandhelfer, Brandschutzhelfer, dass ja der Rauch der Hauptgrund für den Tod ist. Und die rennen einfach nur mit dem Lappen alle drei einfach so in den Keller runter. Ne? Dann kommen sie wieder raus, da ist keiner. Ne?
Und so. Und denkst du dir, dann so, sehen sie die feurigen Spuren.
Ja, das ist total irre. Und dann sagt, ja mein Gott, wo ist er? Bei Mom. Ne, die schläft ja Drunken Baby Style, rennen dann die Treppe hoch, da liegt, und da fängt der Film an, das ist das Ende, aber da ist er ein bisschen weird für mich, ehrlich gesagt. Dann liegt Freddy ja brennend auf der Mutter.
Das fand ich auch ziemlich traumatisch.
Also. Ja, dann wird eine Decke drüber geschmissen. Brand, das ist wieder gut, ne? Feuer löschen. Ne? Dann wird die Decke weggezogen und dann wird die Mutter nur noch so ins Laken, wie mit so einer Art Strahl. Irgendwie ist die einfach nur noch im leuchtenden Laken. Sieht zwar ganz geil aus. Practical Effects sind wirklich geil in dem Film, aber ist so ein bisschen weird halt, ne? Und
ja, sie dann, versinkt dann einfach und ja, dann ist das Bett wieder unbenutzt quasi.
Ja, und dann springt Heather Langenkamp bereit für den Emmy in Empfang zu nehmen. Weißt du, springt sie aufs Laken und haut noch so aufs Laken, Mom, Mom. Da habe ich gedacht, gib der Frau sofort einen Preis, gib der Frau sofort. Nee, und dann gehen die alle anderen ja weg und dann ist nur noch sie alleine da. Und dann habe ich nicht ganz verstanden, in dem Moment schläft sie dann, nee, eigentlich nicht. Da ist sie ja noch wach, also da müsste sie ja wach sein. Und dann bricht ja diese Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit. Weil wir sehen ja wieder den Effekt, dass das Laken hochgeht, ne, auch so ein Albtraum unter dem Laken, wie so ein Geist. Und da kommt Freddy halt hervor, der ihr dann sagt, ich werde dich jetzt töten und knubbern und, ne, und dir die Brennnessel ansetzen. Und dann sagt er, nein, du kannst mir gar nichts tun, denn ich weiß, was deine Macht ist. Die Macht hast du von mir bekommen, weil ich sie dir gegeben habe. Aber ich bin lieber, ich nehme sie dir jetzt weg, außer du gibst mir meine Freunde und meine Mom wieder, dann ist okay. Dann ist cool. Ne? Dreht sich noch um ihm zu zeigen, dass sie keine Angst vor ihm hat. Dreht sich dann zurück, dann ist er weg. Ne? Und dann macht sie die Tür auf und dann steht sie am helllichsten. Also das, dann ist sie... Da hätte sie ein bisschen klicken müssen, dass das vielleicht nicht so ganz real sein kann. Wenn du aus dem Schlafzimmer im ersten Stock sofort unten durch die Haustür rausgehst, ist es so ein bisschen Wurmloch-Effekt.
Vor allen Dingen komplett neu angezogen.
Also, ja, mit ihrer Mutter.
Richtig.
Mit ihrer Mutter bei so absurd hellem Tageslicht. Und ihre Mom sagt noch, ach, ist das schön, ja, ich trinke auch übrigens nicht mehr.
So, genau. Ich habe jetzt keine Lust mehr darauf.
Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich überlege, meine Ernährung langfristig umzustellen. Weißt du, so. Ja, und dann kommt das Cabrio an mit Glenn, Rod und Linda. Ne, und yay, komm, wir wollen jetzt zur Schule oder so. Ne, sie rennt halt hin, springt ins Cabrio und das Verdeck des Cabrios schließt sich, wo man sich erstmal noch nichts bei denkt, aber dann sieht man, dass das Verdeck die Farben von Freddy Krügers Pullover haben, ne? Mit dem Rot-Schwarzen halt. Ne? Ne, dann drin geht schon die Panik los. Was ist denn mit diesem Verdeck? Wo kommt denn das Verdeck her? Gut, es ist ein Cabrio. Es musste vom Bau her ein Verdeck eigentlich haben. Dann gehen so die Scheiben los und die Kids werden in dem Auto eingesperrt und die hauen dann schon so gegen die Scheiben. Ich mach doch gar nichts, das Auto fährt so richtig Stephen King-mäßig so von alleine los halt, ne? Und die Kids sitzen drin und hauen an die Scheiben und sagen, oh nein, wir sind gefangen und pipapo. Und das Auto fährt weg und die Mom steht weiterhin lächelnd, debil grinsend an dieser Tür. Und in dem Moment, und dann wird's einfach nur witzig, siehst du einfach, wie Freddys Arm durch die Tür, beziehungsweise das kleine Sicht, also das überraschend große Sichtloch in der Tür greift, die Puppe packt, die die Mutter dubelt. Und die Puppe reinzieht durch dieses kleine Fenster.
Genau. Wo niemand eigentlich durchpassen würde, aber ja.
Hab ich auch nicht kommen sehen mehr. Also bei dem Shot habe ich schallend losgelacht, obwohl dieser unmittelbare Shot davor, wo du das Auto wegfahren siehst mit den schreienden Kids drin, was übergeht zu den Springkindern. Ne? Also du weißt ja, dieses 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das ist eine super Bildkomposition. Also wirklich geil. Das ist also. Okay, es war zwar vorher klar, dass das jetzt nicht mehr die reale Welt ist, aber das war noch so das Sahnestückchen drauf. Sie haben es für mich wirklich kaputt gemacht, indem sie diese Puppe durch dieses Ding gezogen haben.
Das war der Produzent. Halt. Bob Shea wollte das unbedingt haben. Also Bob. Es sollte halt offen sein für ein Franchise und das brauchten sie einfach dafür. Übrigens, kleiner Fun Fact, in diesem Teil ist die Tür blau und die Farbe des Coupés ist rot und im zweiten Teil gibt es nochmal eine Rückkehr. ein Flashback, da ist es genau umgedreht. Da ist das Auto blau und die Tür rot, wie in den weiteren Filmen dann auch. Also da ist die Tür an der Elm Street immer rot.
Aber ist das, soll das was bedeuten? Oder
keine
ist das einfach, haben sie nicht
Continuity-Fehler könnte auch sein. Aber es ist farbdramaturgisch natürlich besser. Also so eine rote Tür macht natürlich viel mehr her. Kann man natürlich auch verstehen.
Als jemand, der Star Trek Picard bis zu Ende geguckt hat, wir haben schon in zwei Staffeln vor roten Türen gestanden, Thilo.
Das stimmt. Rote Engel, rote Türen, gibt's alles.
Alles rot. Rote Engel, rote Türen, ich weiß gar nicht, wo der stand vor der roten Tür.
Übrigens, um nochmal ein kleines weiteres Easter Egg fallen zu lassen, die Schauspielerin, die Mutter spielt von ihr, Ronnie Blakely heißt die, war mal mit Wim Wenders zusammen.
Echt?
Und während der Produktion von Nightmare on Elm Street wohnte Wes Craven in einem Apartment, was Wim Wenders gehörte.
Zu dem Echt? Ja. Geil. Hat er sicher keine Miete bezahlt, würde ich mit
Nee, wahrscheinlich nicht. Waren ja nur 31 Tage. Ist ja ein super kurzer Shoot gewesen. Ja. Sehr effektiv, muss man sagen. Ja, also für das Produkt, was dann am Ende dabei rausgekommen ist. Also alle Achtung, hat Wes Craven wieder gezaubert ohne Ende.
Absolut. Und er verdient einen Preis alleine für diesen geilen, diese Idee mit den Pfeilen im Gebäude, womit sie später mit dem Kevin ganz viel Geld mitverdient haben. Denn diese Pfeilen, also wenn ich jetzt Pfeilen bauen würde in einem Haus, glaube ich, würde ich so Stolperdrähte und so nehmen. Aber diesen großen Hammer über die Tür zu hängen, der dann runterfällt und dir genau, also der Gag ist ja, dass der Hammer dich ja in den unteren Lendenbereich treffen soll halt. Ne? Das gibt der Szene was total Comichaftes. Ne? Aber ist natürlich auch sehr dann auf, du brauchst dann schon einen männlichen Gegner. Ne? Also, und abgesehen davon ist es so ein bisschen, muss halt genau treffen. Aber bei den Fallen hätte man, glaube ich, ein bisschen mehr machen können, als was sie hier gemacht haben. Weil eigentlich hat man ja nur diesen absurd großen Hammer. Wo auch immer man den herkriegt. Das ist ja eigentlich, ne?
Ich glaube, das ist im amerikanischen Haushalt häufiger mal. Ne? Die haben halt keine Axt, sondern im Keller, sondern die haben halt den Hammer im Keller.
Seit dem Film auf jeden Fall. Damit können wir. Es wäre geil, wenn sie es wirklich gemacht hätte, wie die feuchten Banditen, weißt du, sie hätte einfach so die Treppe vereist und Freddy, weißt du, passiert genau alles, was greift an den Griff.
Die Klinke so heiß gemacht.
Ja, die Klinke so heiß gemacht. Wäre so viel effektiver. Jeder andere hätte die Klinke losgelassen, ne? Oh, pass auf da, das ist ein bisschen glatt und so, ne? Oh, danke, dass du es sagst. Nein, das ist total großartig, ne?
Ich denke, wenn man noch in den 90ern mehr Freddy Krueger-Filme produziert hätte, hätte man das mit dem Teeren und Federn bestimmt irgendwann mal gemacht.
Das glaube ich auch, ja. Ja. Nein, aber also der Film, wir haben jetzt auch über so vieles gelacht und so, aber der Film ist ja wirklich nicht witzig gemeint. Das sind ein paar Sachen, sind so unfreiwillig, aus heutiger Sicht komisch, aber ich finde, er funktioniert noch so komplett. Also ich war wirklich überrascht, wie gut dieser Film mich unterhalten hat in den 91 Minuten und wie viel. Ich war wirklich auch so, dachte mir, das ist schon auch spannend, und weil die sich auch nicht nur doof verhalten, die Kids, und auch so irgendwie, dass sie so einer nach dem anderen so aus dem Rennen nimmt durch relativ harte, aber sehr kreative Kills, was man sonst einfach nicht in solchen Filmen siehst, abseits von einem Messer oder so. Das hat mich wieder total abgeholt, und da dachte ich mir, wie kann man das eigentlich versauen? Weißt du, dieses Remake von 2011 mit Jackie Earl Haley als Freddy ist halt eine komplette Vollkatastrophe.
Weißt du? Stimmt, ja.
Kein Freddy ohne England. Halt, ne? Und auch hier, er ist einfach ein richtig krasser Badass. Ne? Auch wenn er noch nicht viel Text hat und so, aber er ist einfach wirklich eine bedrohliche Macht. Halt, ne? Und allein diese Kombination mit dem, dass er, wenn du im Traum stirbst du auch in der Realität. Und da bist du so hilflos und du kannst der Sache nicht aus dem Weg gehen und so. Das finde ich unfassbar intensiv halt. Ne?
Ja, das lässt einen auch lange nicht los. Ja. Also je nachdem, in welchem Alter man ist, ne, oder damals halt in den 80ern, als ich den Film das erste Mal irgendwie in dieser stark geschnittenen Version auch alleine schon gesehen habe, da hat mich das ein oder andere Bild auch verfolgt. Und das ist, muss man auch sagen, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber Jack Haitink heißt der, glaube ich, der Kameramann. Der ist später dann bei vielen, vielen Blockbustern aktiv geworden als Second-Unit-Kameramann. Also hat quasi immer so das Füllmaterial produziert, manchmal Action-Geschichten, manchmal aber auch nur so schöne Landschaftsaufnahmen. Zum Beispiel bei den Fast and Furious-Filmen war er dabei. Okay. Also der ist ein sehr, sehr großer, aktiver Kameramann, bis ins hohe Alter noch gewesen. Letztes Jahr ist er leider schon verstorben. Mhm. Aber ich glaube auch, dass Wes Craven es hier verstanden hat, eben richtig gutes Talent um sich herum zu Scharen. Und das ist ja auch immer ein großes, ja, eine große Auszeichnung für einen Regisseur. Mhm. Mit wem arbeitest du zusammen und wen findest du, um deine Vision auf die Leinwand zu bringen? Und da gehört natürlich ein toller Kameramann auch immer mit dazu. Und man muss sagen, insbesondere in diesen Traumsequenzen, und das machen die späteren Sequels ja dann auch ähnlich, da sind die immer, was das bildnerische Gestalten angeht, sehr, sehr weit vorne. Also da wird sehr viel kreative Ideen werden da reingesetzt und das merkt man halt einfach auch.
Richtig, ja, richtig. Es ist auch wirklich bemerkenswert, dass das so der Startpunkt von Johnny Depps Filmkarriere so gewesen ist, dieser Film. Ich meine, da haben andere deutlich schlechtere Sachen gehabt, weil das ist wirklich der Film ist jetzt 40 Jahre alt dieses Jahr, das muss man sich mal überlegen. Und der wirkt noch so gut und so intensiv und man erkennt in dem Film so viele Dinge, die später in anderen Filmen noch verwurstet wurden. Hm. Dafür kriegt er gar nicht genug Props, finde ich.
Ne? Ja, also auch diese Latex-Geschichten, ne? Wenn Freddy sich durch die Wand beugt und man nur seine Silhouette sieht.
Practical Effects, ja.
Das hat Michael Jackson in einem seiner Musikvideos zum Beispiel auch zitiert.
Ja, also. Und das ist großartig, weil du siehst das auch, wenn Nancy da schläft und so, und das einfach, das wird irgendwie wie so eine Art Laken sein, was da gespannt ist, sowas. Und es ist so einfach irgendwie, aber so unfassbar effektiv, vor allen Dingen, weil es auch sofort wieder durch das Zurückweichen wieder in diese Form gebracht werden kann. Mhm. Und man sieht förmlich, wie, also man sieht es gar nicht, aber man kann sich's vorstellen, wie sie es gemacht haben und sagen, wie einfach und wie genial halt, ne? Also es ist wirklich, dafür
kriegt der Film. Weil er halt so komplett aus der Dunkelheit auftaucht und dann wieder in die Dunkelheit verschwindet, macht es diesen Moment natürlich dann noch so umso bedrohlicher. Und
absolut.
Das ist es, was den Film eben heutzutage auch immer noch so faszinierend macht, dass es halt so Glanzlichter gibt, ne, von Spannungen, die teilweise mit einem großen Aufbau funktionieren, ne, wo man, wenn du also sehr, sehr lange brauchst, um zum Schockeffekt zu kommen, teilweise aber halt eben auch wahnsinnig überraschend passieren. Und das ist ja auch immer so eine der auszeichnenden Elemente von Wes Cravens Filme machen, dass er halt auch immer es wahnsinnig toll beherrscht, wie man den Zuschauer hinters Licht führt und dann irgendwann aber dann eben doch den Hammer fallen lässt. Und im Falle von diesem Shining-Zitat, ne, wenn wir hier von Johnny Depps Tod reden, mit der Blutfontäne, ne, da
ist eindeutig, ne?
Da zieht er dann ordentlich vom Leder, genau.
Ich wette, die Blutfontäne war unter dem Fernseher. Weißt du, es sind ja auch so Urängste, weißt du, so in deinen, so Kinder, jugendliche Urängste halt, ne? Weißt du, jetzt mal ehrlich, stranguliert zu werden in der Zelle vielleicht nicht so, aber so in deinem Bett zu versinken und so halt, ne? Mit Musik auf dem Ohr und ich meine, das ist ja auch.
Und im Fernseher auch noch.
Und im Fernseher, das ist ja wirklich der totale Himmel und Hölle ist nah beieinander. Und sie findet ja auch später diesen blutenden Kopfhörer, wo sie dann damit weiß, dass er tot ist und so halt, ne? Das ist schon wirklich geil gemacht. Halt, ne? Und sehr, und einfach so stilbildend halt auch gewesen. Ich habe mich wirklich bei vielen Sachen in dem Film gesagt, ach, das haben sie daher. Und dann dachte ich mir, ah, Moment, nein, die haben das ja hiervon. Weil der ist ja alles viel früher, also der ist halt von 84 und dementsprechend früher als die ihn natürlich referenziert haben halt, ne? Und das ist schon echt geil. Was ich mir übrigens in meinen Notizen gestrichen habe, ich hatte mir am Anfang in meinen Notizen geschrieben, warum ist eigentlich nichts aus Heather Langenkamp geworden? Aber je weiter der Film fortgeschritten ist, umso mehr, irgendwann habe ich diese Notiz einfach durch, ich muss nur so lachen, weil ich so gerade drauf gucke, irgendwann habe ich sie einfach durchgestrichen und habe mir die Frage irgendwie selber beantwortet halt, ne? Obwohl ich auch Teil 3 und Teil 7, und wir haben ja schon mal drüber geredet, ich mag auch wirklich Teil 7, auch wenn der wenig Kills hat, aber ich respektiere diese Metaebene, in der spielt.
Ja, halt, ne? Absolut. Und von dem Erdbeben, von dem sie Tina und Nancy auch in einer Szene sprechen, dass die Albträume vielleicht was mit dem nahenden Erdbeben zu tun haben können. Mhm. Ja, diese Erdbeben kommen ja dann auch in Teil 7 ziemlich prominent zum Tragen. Und man muss auch zu ihrer Ehrenrettung sagen, sie spielt im Teil 7 wesentlich besser, als sie das hier tut. Sie hat also offensichtlich Schauspielunterricht genommen in der Zwischenzeit. Und
für ihre große Rolle in Star Trek Into Darkness. Genau. Nee, mich hat es immer ein bisschen irritiert, wenn sie dann wenn sie aus dem einen Traum zurückkommt, wo sie den Hut mit hat, hat sie ja irgendwie so eine graue Strähne in den Haaren. Ne? Später hat sie das in Teil 3 und Teil 3 hat sie es auf jeden Fall noch so. Das soll ja dieses Symbolisieren dieses Schreckens bedeuten, ne? Also, dass dir so die Haare grau werden, ne? Wenn du irgendwas ganz Schlimmes siehst. Und da hat sie so eine Strähne, die aber in dem Film, das mag an der Beleuchtung liegen, bei dem Film irgendwie für mich so die Farbe ändert. Mal ist es grau, mal ist es fast bläulich, mal ist die Strähne gar nicht da. Das fand ich so ein bisschen inkonsequent gemacht. Irgendwie. Also, oder ich habe sie nicht so erkannt. Halt, ne? Aber. Aber das wird es ja bedeuten sollen halt, ne? Halt, ne?
Richtig, genau.
Ja, ja, ja. Ach, das ist echt ein geiler Film. Und wie gesagt, ich für mich die Gründung einer fantastischen Figur und der Grundstock für fantastische Filme, die wirklich für mich die meine Lieblingsslasher sind. Und auch wenn ich eher ein Herz, wenn man davon Herz reden kann, für den MTV Freddy habe, der immer einen One-Liner bringt und sagt, willkommen zur besten Sendezeit. Übrigens, Johnny Depp ist ja auch nochmal zurückgekehrt, ne? In die Reihe. In Teil 6 ja. Hat er sich ja selber gespielt mit, genau. Das ist euer Gehirn. Das ist euer Gehirn auf Drogen.
Genau, so,
das legendäre Ei-Ding halt, ne, mit der Pfanne, ja. Wo er von Freddy eine rüberkriegt und er ihm sagt, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich sieht das aus wie ein Ei. Ne? Großartig. Großartig. Also ich bin echt ein Fan von dem MTV Freddy und später, wenn ich kann auch damit leben, wenn er dann später auf Besen reitet und so, weißt du, also hab für Aldi irgendwie was über. Halt, ne? Also ich sehe da wirklich nicht so viele Schwächen wie bei den Halloween oder den Jason-Filmen, wo es immer so Teile dazwischen gab, wo man sehr gesagt hat, oi, oi, oi. Und ich muss auch, jetzt wirst du mich wahrscheinlich filmhistorisch hassen, aber ich bin echt kein Fan des ersten Halloween-Films von John Carpenter. Ich finde den, ehrlich gesagt, ich habe den, als ich ihn das erste Mal zum 20-jährigen Jubiläum gesehen habe, fand ich ihn da schon langweilig. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin da eher Team Rob Zombies Halloween, ehrlich gesagt.
Okay.
Und bei Jason war ja auch, da ging es auch erst so richtig ab Teil 3 los. Halt, ne, weißt du, der erste mit Pam, noch mit der Mom.
Und, ne? Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass man nochmal junges Talent irgendwie hat, die mit dem Stoff was anfangen können. Auch wenn Robert Englund dann vielleicht nicht mehr unbedingt die Rolle ausfüllt. Aber ich glaube, man könnte das trotzdem irgendwie hinbekommen.
Bei Freddy, ja, bei Jason ist, glaube ich, die rechte Situation so verfahren. Das ist glaube ich, ein bisschen schwierig. Dann darfst du ja. Ne, nenn ihn Jay.
Nenn
ihn
einfach schon Freddy.
Jay, genau. Ja, ja. Nee, das kann ich. Es gab doch auch mal eine Fernsehserie davon Ende der 80er, ne, wo Robert Englund, glaube ich, so den Host gemacht hat, ne, so wie später Geschichten aus der Gruft und so. Das lief aber, glaube ich, hier nur so ein paar Folgen und so, also nicht komplett, meine ich halt, ne?
Ja, ist mittlerweile auch als DVD-Box irgendwo erschienen bei einem kleinen, aber feinen deutschen Label, aber da wurden auch, glaube ich, nur ein paar Folgen synchronisiert. Das ist gar nicht mal komplett übersetzt worden. Also von daher sieht man, da war die Welle, glaube ich, schon durch. Freddy.
Da gab es auch diese Freitag der 13. Serie, die nichts damit zu tun hatte, die hier bei uns Erben des Fluches hieß und so halt. Ne? Ja, nee, das war so ein Versuch, das nochmal im Fernsehen nochmal ein paar Euros also ein paar Dollar, ne, rauszuholen. Es waren die 80er, der Dollar war stark.
Genau.
Also ich glaube auch, dass man aus Freddy durchaus heute noch was machen kann. Ich glaube, dass das furchtbare Remake hat zwar die Sache mal mit Sicherheit um 10, 15 Jahre zurückgeworfen, aber heute wäre es wahrscheinlich sowas wie eine Serie, was ich mir auch durchaus vorstellen könnte. Die Chucky-Serie ist auch sehr gut. Man muss es nur die richtigen Leute machen lassen. Ne?
Ja, okay. Naja, das sehe ich auch so.
Ja,
die aber ich kann es mir jetzt im Moment noch nicht so ganz vorstellen. Da müsste man wahrscheinlich mal kreative Autoren aktiv werden lassen, die sich da was wirklich Innovatives auch mit ausdenken. Aber
Alex Kurtzman?
Ja, der hat ja bald wieder mehr Kapazitäten,
wenn Discovery zu Ende ist. Ja, heute wäre Freddy, glaube ich, so auch sehr missverstanden, weißt du? Eigentlich ist er ein Guter, weißt du? Wenn man sagen, Shooter, du Guter, ne? Ah, ja. Na gut, Thilo. Ich bin durch mit meinen Notizen für diesen Film.
Ich auch, Gregor. Ja, es hat wieder viel Spaß gemacht. Danke
absolut.
Dir.
Absolut. Immer, immer wieder gerne. Ne? Ja, in dem Sinne, liebe Leute, dann bleibt uns gewogen. Träumt schön heute Nacht.
Genau. Hört mal bei Antenne Alderan rein.
Hört unbedingt bei Antenne Alderan rein. Habe ich dann natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Jetzt. Ne? In diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Bis bald.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.